Zeitfragen, Kultur und Geschichte. Vor 500 Jahren wollte Martin Luther die Kirche Roms reformieren, aber die Beharrungskräfte waren zu stark und so wurde aus der Reform die Reformation, die Veränderung der Religiosität unter einem neuen Kirchendach. Es war eine Zeitenwende, nicht nur in kirchlicher Hinsicht. Und heute? Bei mir im Studio sitzt jetzt Johannes Wallmann, der heute eine Reformation fordert. Aber nicht, um noch einmal die kirchliche Welt aufzurütteln, sondern die Welt an sich. Johannes Wallmann fordert eine Kulturreformation. Ohne eine Kulturreformation werde die Menschheit untergehen. Das ist auf einen knappen Nenner gebracht, die Sorge, die Johannes Wallmann umtreibt. Und das Buch, das er zusammen mit Susanne Wallmann herausgegeben hat, trägt den Titel Kunst, eine Tochter der Freiheit, Plädoyer für eine Kulturreformation. Guten Tag, Herr Wallmann.
Guten Tag, Herr Sträter.
Dass zur Rettung der Welt eine Kulturreformation nötig ist, das ist, denke ich, auf den ersten Blick ein überraschender Gedanke und den müssen Sie uns erklären.
Naja, ich habe ja 2006 ein erstes Buch geschrieben, das heißt Integrale Moderne, Vision und Philosophie der Zukunft. Und dort spreche ich von der evolutiv neuen Situation der Menschheit, die dadurch entsteht, dass wir mittels moderner Technologien tief in kleinste Teilchen, also in Atome, Gene, Ozonschicht und so weiter, eingreifen können und damit in langfristige Lebenszusammenhänge. Und ich denke, dass wir mit der Moderne und dieser evolutiv neuen Situation beziehungsweise dem Anthropozän vor einer unglaublichen Herausforderung stehen. Erstmals in der Geschichte der Menschheit, soweit wir sie kennen, ist der Mensch nämlich gefordert, Verantwortung für den Gesamtzusammenhang, für das Leben als Ganzes auf diesem Planeten zu übernehmen. Also ich habe, als ich Integrale Moderne geschrieben habe, sehr eingehend darüber nachgedacht, wie Kultur neu gedacht werden kann. Und bin zu einem kurzen Begriff gekommen, nämlich Kultur als Werte- und Intelligenzübertragungssystem. Neu zu denken und neu zu gestalten.
Als Werte- und Intelligenzübertragungssystem.
Übertragungssystem, das ist wichtig.
Ja.
Und zwar unter der Voraussetzung, dass das, was uns wertvoll ist oder was uns als Werte gelten und was Intelligenz sein könnte, gesellschaftlich tatsächlich debattiert wird. Wie können wir das Leben in Zukunft so gestalten, dass es weitergeht, dass wir nicht uns als Menschen als zu dumm zum Überleben erweisen?
Sie liefern gedankliche Anregungen. Das Buch besteht ja aus einer Vielzahl von Beiträgen und in einem Ihrer Beiträge beziehen Sie sich auf das berühmte platonische Höhlengleichnis. Die Gefangenen sitzen in einer Höhle, können nur auf eine Wand starren, auf der sich Schatten bewegen, Schatten derer, die sich im Licht außerhalb der Höhle bewegen. Aber der Zugang der Menschen zu dieser wirklichen Welt, zum Licht, zur Erkenntnis ist ihnen, den Höhlenmenschen, verwehrt, weil sie ja in der Höhle gefangen sind. Sind wir im übertragenen Sinne heute Höhlenmenschen, die das Wesentliche nicht erkennen?
Ja, ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht der Fall. Wir alle wissen vom Klimawandel. Wir alle wissen von der großen Bedrohung, die durch die sozusagen automatische Computerüberwachung über die Menschheit insgesamt und über jeden einzelnen Menschen droht. Wir alle wissen von vielen, vielen anderen Problemen, seien es die großen Sozialprobleme, seien es die Völkerwanderung, also die Flüchtlingskrise. All das wissen wir und wir tun so ungefähr, als könnten wir uns davor abschotten und eingraben und einfach nur so weitermachen. Und ich denke, das schaffen wir nicht als Menschheit. Wir werden daran wirklich zugrunde gehen oder einen ganz, ganz hohen Preis bezahlen. Und deswegen müssen wir Alternativen suchen. Und das Höhlengleichnis ist für mich ein sehr gutes Beispiel, weil Platon zeigt ja auch, dass derjenige, der sich daraus befreien würde und rausginge aus der Höhle und dort sehen würde, was die eigentlichen Ursprünge der Schatten an der Wand sind, die sie da alle in der Höhle sehen, und wieder zurückkäme, keiner würde ihm glauben. Und heute stehen wir im Grunde genommen vor einer ähnlichen Situation. Man sagt noch nicht mal mehr, der spinnt. Ja, wir wissen alle, wir haben den Klimawandel und tun trotzdem so, als müssten wir ihm nicht gerecht werden. Und das, glaube ich, ist eine Frage, nicht nur des Rationalen und der Ethik, sondern es ist eine Frage des emotionalen Aufnehmens. Und dort haben die Künste ihren Platz. Und deswegen sage ich Kunst als Freiheits- und Intelligenzenergie, Kultur als Werte- und Intelligenzübertragungssystem.
Was würden die Künste dazu beitragen, eine Mentalität zu verändern, um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen?
Also wirksam bekämpfen können das die Künste ganz bestimmt nicht. Aber sie können zu einem Mentalitätswechsel beitragen.
Wie?
Ja, ich sage mal so, kann ich eigentlich nur von meinen eigenen Projekten berichten. Zum Beispiel habe ich in Helgoland ein großes Projekt gemacht 1996, das der NDR live übertragen hat, damals an der Felsklippe von Helgoland, wo die Frage sozusagen einer neuen Synthese zwischen Mensch und Natur gestellt war. Da waren 2000 Leute da oben da auf dieser kleinen Insel, die standen. Der Rundfunkredakteur kam erst rein, als die Live-Übertragung dann losging, sagte: Du, da ist so ein Krach da draußen, da, das wird nichts, Johannes, das wird nichts. Er ging wieder raus, kam nach 20 Minuten wieder rein und sagte: Ist alles still. Ist alles still. Das heißt, da wird zugehört, kann zugehört werden. Ein anderes Projekt, ich habe das in UNESCO-Kulturerbe Wörlitzer Anlagen realisiert 2004, heißt der Blaue Klang. Dort war ein Orchester über, weiß ich nicht, ca. 40 Hektar verteilt. Und die Menschen gingen da durch. Und es war wieder still. Sie hörten die Zusammenhänge. Sie hörten in die Weite der Landschaft hinein. Sie hörten, wie die Instrumente miteinander kommunizierten. Das ist ein wichtiges Moment bei meinen Arbeiten, dass die Klänge in den Räumen sehr unterschiedlich gehört werden und Motive miteinander über größere Entfernungen hinweg kommunizieren. Das heißt, ich kann nichts jetzt konkret bewirken, aber ich kann eine Mentalität herstellen, dass man mehr von sich weghört, dass man in den Raum hinein die Aufmerksamkeit öffnet.
Das ist ja dann ein Plädoyer, die Welt wirklich anders wahrzunehmen und dadurch mit der Welt anders umzugehen. Und Ihr Plädoyer ist ja nicht ein Plädoyer für eine Kulturrevolution, sondern für eine Kulturreformation. Warum ist Ihnen der Begriff Reformation da so wichtig?
Also Revolution möchte ich nach Mao nicht mehr mit Kultur in Zusammenhang gebracht wissen. Das hat so fatale Folgen gehabt und war so schlimm und da sind so viele Menschen dran kaputt gegangen und so viel an geistigen Werten zerstört worden, dass das für mich sowieso nicht in Frage kommt. So, Reformation, ich habe nachgedacht, ob man auch nur Reform sagen sollte, aber ich habe dann gedacht, ja, so schlecht ist der Begriff der Reformation nicht und er hat auch eine religiöse Implikation, die ich auch meine. Ich war ja so frech und habe 2011 am 2. Juni an der Dresdner Kreuzkirche 25 Thesen Kultur und modernes Christentum angeschlagen. Einfach aus dem Grund, weil diese große Frage der Religiosität bisher immer nur konservativ beantwortet wurde. Und ich kann sie ganz aufgeklärt denken, nämlich als einen inneren, auf Gesamtzusammenhang gerichteten Orientierungssinn, der in jedem Menschen, in welcher Form auch immer vorhanden ist. Es ist quasi eine Grundanlage, sich in Gesamtzusammenhängen zu orientieren. Und wenn wir das immer nur den alten Ideologien, sage ich es mal etwas böse, zu den alten Theologien und Ideologien überlassen, dann ist es nicht mehr möglich, sich angemessen in einem Gesamtzusammenhang zu orientieren. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, wir brauchen auch in dieser Hinsicht, auch in religiöser Hinsicht, eine Kulturreformation, die diese unglaublich interessanten Ansätze auch der modernen Theologie annimmt und aufnimmt.
Sind Sie da hoffnungsvoll, dass eine Kulturreformation möglich ist?
Sag mal so, der Gedanke muss gedacht sein. Und ob es gelingt, ihn zu machen, ihn umzusetzen, das ist die nächste Frage. Wenn wir aber von vornherein uns aufgeben und sagen, ist sowieso alles ganz unmöglich, weil es ja alles schon so schlimm ist und die Entwicklung des Katastrophenpotenzials ein solches Ausmaß angenommen hat, dass wir eigentlich gar nichts mehr tun können, dann haben wir schon verloren, von vornherein. Und da sage ich nein. Und ich habe da auch eigentlich einen guten Grund. Es gibt einen französischen Molekularbiologen, der heißt Jacques Monod. Und der hat in einem kleinen Büchlein, ich glaube, es war schon Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre, gezeigt, dass die Menschheit aufgrund eines unwahrscheinlichen Zufalls existiert. Ich glaube, dass das Leben selbst eine solche Kraft hat, auch die unwahrscheinlichen Zufälle am Schopfe zu packen. Aber man muss natürlich da, sagen wir mal, auch Wahrscheinlichkeitsfelder schaffen.
Vielen Dank, Johannes Wallmann. Kunst, eine Tochter der Freiheit, Plädoyer für eine Kulturreformation, das ist der Titel des 500 Seiten umfassenden Buches, das eine Fülle von Beiträgen und Gedankenanstößen enthält, herausgegeben von Susanne und Johannes Wallmann, erschienen im Kulturverlag Kadmos, erhältlich zum Preis von 29,80 Euro.